Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Die 7 größten Wirkungskiller für deine rhetorische Überzeugungskraft. Auch dieser Teil, natürlich, es ist die direkte Fortsetzung von Teil 1 von letzter Woche, spielt direkt im Afterwork in Nürnberg, einer Event-Location, in der die Podcast-Brause live vor Publikum aufgezeichnet wurde und ich dort eben über dieses Thema sprechen durfte. Deswegen auch ganz andere Tonatmosphäre. Lass mich gerne wissen, wie es dir gefällt. Heute die Wirkungskiller 5, 6, 7 sowie die Fragen aus dem Publikum. Kleine Anmerkung noch in eigener Sache. Die Rhetorik-Sprechstunde ist für Oktober ausgebucht, deswegen gibt's da auch gerade keine Termine auf der Website. Für November werde ich jetzt neue Termine einstellen. In ganz dringenden Fällen mach's, wie ein, zwei Leute es schon getan haben, nämlich schreib mir einfach eine Mail, dann finden wir sicher einen passenden Termin jetzt schon, also für Anfang November. Ansonsten, die neuen November-Termine stehen in Kürze auf der Website parat. So, und jetzt ganz viel Spaß mit Teil 2 von die 7 größten Wirkungskiller für deine Überzeugungskraft.
Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
Fünfter Punkt, was sehr häufig leider im Business-Kontext vorkommt, aber auch immer wieder in anderen Bereichen, das ist so Business-Bullshit-Bingo, Fachkauderwelsch, verschachtelte Sätze ohne Ende. Es ist furchtbar, Leute wollen damit Kompetenz zeigen, auch mit der Verwendung von Fremdwörtern. Ich habe mal irgendwo ein Interview mit, kennt ihr noch Jürgen Drews? Diesen Schlagersänger Ein Bett im Kornfeld und so weiter. Der saß mal in irgendeinem Interview und hat dann wirklich jedes zweite Wort, was er benutzt hat, war ein Fremdwort. Und ich halte mich eigentlich für sehr belesen. Die Hälfte dieser Fremdwörter musste ich nachschlagen. Er hat sich das extra so zurechtgelegt, um diesem Image vom Schlagersänger irgendwie entgegenzuwirken. Und es war so furchtbar, weil man hat nicht mal ansatzweise verstanden, was er sagen will. Und ich finde, dieses Business-Bullshit-Bingo nimmt dann teilweise überhand, wenn Leute so sagen, wir appreciaten den Approach wirklich, dass du so out of the box denkst, aber haben da doch noch gewisse Trust-Issues bezüglich des USPs. Aber wenn wir skalieren, dann wird's ein No-Brainer. Ja, das sind so Sätze, du kennst das aus dem Alltag. Ja, da müssen wir uns jetzt alle einfach drauf committen, dass wir das vielleicht zukünftig lassen, weil es ist einfach wirklich furchtbar und bringt uns überhaupt nicht weiter. Es ist immer wichtig, zu den Leuten einfach zu sprechen, damit sie es auch verstehen. Ich hatte das vor kurzem erst wieder, als ich mit einem Coachee eine Rede durchgegangen bin, wo ich dann gesagt habe, okay, du hast mir den Text geschickt, ich habe es vorher dreimal gelesen, dann wusste ich, was du meinst. Wenn du damit aber jetzt vor Leute gehst und das denen einmal erzählst, haben die überhaupt keine Chance. Und wir haben das Ding einfach super vereinfacht. Deswegen KISS-Prinzip, keep it simple and stupid, Hauptsätze, 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 das ist das, was wirklich funktioniert. Punkt 6. Viele Menschen glauben, es wäre wichtig, sachlich zu bleiben, rational zu argumentieren. Und ich finde das immer sehr redlich. Das ist anständig von euch, wenn ihr das so macht. Aber es hilft halt oftmals nicht. Also versteht mich nicht falsch. Zahlen, Daten, Fakten sind gerade in der heutigen Zeit mit den vielen Fake News und Falschbehauptungen im Internet sowas von wichtig und dass man Quellen angeben kann und logische Argumente und so weiter. Das Problem ist nur, wirklich überzeugen tut das halt nie jemanden. Es ist die Basis. Aber überzeugen schaffst du nur auf emotionaler Ebene. Zum Beispiel durch persönlichen Bezug, durch Emotionalität, dadurch, dass du eine persönliche Anekdote dazu erzählen kannst, warum gerade du für das Thema stehst. Ist ja auch so zum Beispiel, wenn ihr dran denkt, Versicherungen. An sich ist das ein furchtbar rationales Thema, denkt man. Aber wie verkaufen Versicherungen? Die meisten Versicherungen verkaufen über Angst. Ja, das heißt, dir wird nicht gesagt, dir wird die Rendite vorgerechnet von einer Risikolebensversicherung, klar, und da wird gesagt, das ist eine gute Investition, aber arbeiten tun sie dann doch mit Angst. Und so einem schönen Narrativ, wollen sie wirklich, dass ihre Familie im Falle ihres Ablebens vor dem Nichts steht? Wollen sie das? Die verlieren das Haus, die verlieren einfach alles. Und du denkst dir dann, oh, Mist, ich unterschreibe gleich. Ja, genau das ist es, wie überzeugt werden kann. Natürlich schöner, wenn positiv überzeugt werden kann, durch positive Emotionen, wo jemand hin möchte. Fitnessstudios machen sowas ja auch gerne. Also die sagen dir auch nicht, du kannst hier bei uns dreimal die Woche 1,5 Stunden schwitzen. Sondern die sagen, hey, danach bist du fit und schlank und top gestählt. Ja, das ist das, worüber die verkaufen. Nicht über das, was du dort wirklich tust. Und das ist ein großer Unterschied. Genau darüber bekommst du Leute, und das gilt tatsächlich in jedem Bereich, selbst da, wo man denkt, da geht's super rational zu, aber letztendlich sind Emotionen immer wichtig, und wenn es nur darum geht, dabei zu sein, Erfolg zu haben, Menschen haben gerne Erfolg, wenn du sagen kannst, etwas wird Erfolg haben, sind die Leute auch schon mehr dabei, als wenn du sagst, du, das ist rational wirklich genau die richtige Entscheidung, aber ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Das ist nicht so wirklich prickelnd. So, und der siebte Punkt ist mir persönlich ganz besonders wichtig. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, ich habe inzwischen 195 Folgen im Podcast mit ganz vielen Tipps zur Rhetorik, und du kannst so viel an dir arbeiten und tun. Aber der Gedanke, viel hilft viel, ist halt auch wieder falsch. Weil du kannst es auch tatsächlich übertreiben. Du kannst eine Rede mit so vielen rhetorischen Stilmitteln ausschmücken. Du kannst dir so viel überlegen, was du tun kannst. Ich erlebe es immer wieder, wenn es dann gerade ums Thema Körpersprache geht und man arbeitet mit Menschen an Gestik, dass manche dazu neigen, dann sozusagen einen Ausdruckstanz aufzuführen. Also ich nutze jetzt alles, was ich gestisch darstellen kann, und mit der Hand mache ich wirklich zu allem, was ich sage, irgendeine Bewegung. Und das ist einfach viel zu viel. Eine gezielte Geste wirkt, wenn es 50 Gesten sind in 5 Minuten, sitzt du nur noch da und denkst dir, das überfordert mich jetzt irgendwie komplett von meiner Wahrnehmung her. Hör bitte auf, bleib doch mal ruhig stehen. Also, man kann es immer übertreiben. Rhetorik geht darum, gezielt auf den Punkt zu überzeugen und nicht möglichst alles, was man irgendwie kann, und auch nicht alles, was man an Argumenten hat, über einen anderen Menschen drüber zu schütten. Man kann immer sagen, 2, 3 gute Argumente sind mehr wert, als wenn du wirklich sagst, pass auf, ich habe hier für dich 17 gute Argumente, warum du das jetzt so und so machen solltest. Nein, spätestens beim 3. steigen die Leute aus. Oder spätestens beim 7. Und deswegen sollte ich jetzt auch an der Stelle wahrscheinlich aufhören. Wenn ihr Fragen habt, ist das jetzt die Zeit, um loszulegen? Ja.
Ich habe tatsächlich die Frage, weil ich jetzt erst vor kurzem gelesen habe, dass das Ähm gar nicht so unseriös und unüberzeugend wirkt, sondern wirklich eigentlich eine ganz überzeugende Strategie ist, um die Leute bei der Stange zu halten. Und wenn du es gut einsetzt, dass das eher überzeugend und gar nicht mehr so schlecht in der Rhetorik dasteht.
Also tatsächlich kommt es auf die Anzahl der Ähms drauf an. Da hast du vollkommen recht. Es gibt eine gewisse Anzahl, da wirkt das Ganze dadurch natürlich, weil man merkt, das habe ich ja vorhin gesagt, man darf ruhig merken, da denkt jemand auch nach, wenn er redet. Das ist durchaus positiv. Es darf halt nicht überhand nehmen. Und tatsächlich ist es ja spannend, auch die Einschätzung von Menschen. Ich habe das immer wieder, dass es manchen Leuten gar nicht bewusst ist und ich dann erstmal darauf hinweise, pass auf, das sind ein bisschen sehr viele Ähms. Ich hatte auch schon einen umgekehrten Fall, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, ich muss diese Ähms loswerden. Und dann habe ich mal so eine Rede wirklich mitgezählt und irgendwie waren es 7 Ähms in 10 Minuten und habe dann gesagt, du, woran willst du bitte arbeiten? Also das ist völlig okay. Das wirkt natürlich, das ist so absolut in Ordnung. Von daher, es kommt tatsächlich auf die Anzahl drauf an, wie sehr stört es den Redefluss. Oder setze ich auch bewusst den Break damit, mit sowas. Also ich kann es als rhetorisches Stilmittel einsetzen, dann passiert es mir eben nicht einfach so. Ich stelle zum Beispiel eine rhetorische Frage und bevor ich die beantworte, mache ich und gebe dann die Antwort. Ja, das ist richtig.
Gibt es noch weitere Fragen? Jürgen, du vielleicht? Da, okay.
Wie ist das denn mit Menschen, die auf dem neurodivergenten Spektrum sind, zum Beispiel auf dem Autismus-Spektrum, und denen Blickkontakt wahnsinnig schwerfällt? Welche Strategien können die nutzen, um Menschen mit einem besseren Gefühl oder länger in die Augen zu schauen? Beziehungsweise kann es auch authentisch wirken, wenn man nicht so sehr in die Augen schaut?
Also bei solchen Dingen bin ich immer sehr für Offenheit und Authentizität und das auch vielleicht offen anzusprechen, damit es Leuten auch klar ist. Ich hatte den Fall auch selber schon, dass ich mit neurodivergenten Menschen zu tun hatte und den Augenkontakt immer wieder gesucht habe, weil, naja, Rhetoriktrainer, ja, du tust das automatisch nochmal stärker. Und wenn der andere das dann erklärt oder die andere, dann merkst du, okay, alles klar, dann sind wir auch cool. Also das finde ich dann sehr wichtig, solche Dinge auch offen anzusprechen, sich nicht dazu unbedingt zu zwingen, weil das wirkt dann nie authentisch. Dann starrt man den anderen vielleicht an und der denkt sich, oh, was ist jetzt los? Dann ist es wirklich besser, sowas offen anzusprechen. Und die meisten Menschen heutzutage können zum Glück vernünftig damit umgehen. Wenn nicht, liegt der Spielball aber auch bei der Person, die es aus irgendwelchen Gründen nicht kann. Also das finde ich ganz wichtig, da auch einfach mit Offenheit umzugehen.
Und Offenheit wäre dann zu sagen, nur dass ihr Bescheid wisst, ich bin nicht so der Blickkontaktmensch, aber ich fühle euch alle, oder?
Ja, zum Beispiel, ja, genau. Ja, okay. Oder ich drücke das halt anders aus und dann ist es auch wieder gut. Also je nachdem, womit man sich wohlfühlt, es gibt ja verschiedene Arten, den Kontakt, offene Körperhaltung oder auch einfach Nähe, je nachdem, wie weit oder eben nicht, dass man halt das findet, was für einen selber noch angenehm ist. Und ich finde Offenheit in solchen Punkten immer unglaublich wichtig, weil damit nur kommt man weiter dann auch, ja.
Danke dir.
Danke dir.
Also, weil du gerade gefragt hast, ich habe tatsächlich auch noch eine Frage.
Ja.
Du hast es nicht gesehen, aber ich habe bei ganz vielen Punkten habe ich innerlich genickt. Ich kenne es allerdings ganz oft aus dem Schreiben. Also mein Metier ist der Text, der geschriebene Text. Und da gelten bei vielen Dingen die gleichen Regeln. Jetzt habe ich mich aber trotzdem gefragt, du bist Rhetoriktrainer für Sachen auf der Bühne. Ergibt das alles total Sinn? Aber gerade der Punkt mit den R's bei Podcasts würde ich da fast sogar ein Stück weit zumindest widersprechen. Also da bin ich oft sogar daran interessiert, dass ich den Leuten beim Erkenntnisgewinn zuhören kann. Und wenn ich das Gefühl habe, sie haben so ihre Amps alle irgendwie verloren, dann habe ich das Gefühl, das ist so glatt poliert und die denken gar nicht mehr nach, das ist so eintrainiert. Und da bin ich tatsächlich froh, wenn Leute ein bisschen grübeln und stottern und Pause machen, sich mal verhaspeln. Oder siehst du das genauso oder hast du da eine andere Meinung?
Das ist aber genau der Punkt, den wir mit Ingmar schon besprochen haben. Ein paar Amps sind okay. Irgendwann stört es wirklich den Fluss des Zuhörens und dann ist vielleicht auch eine reine Pause durchaus eine Möglichkeit, auch das einfach mal 3-4 Sekunden wirken zu lassen. Oder wenn du sagst, du möchtest gerne den Leuten, die Podcast hören, auch die Möglichkeit geben, das Ganze zu verarbeiten, dann ist es auch eine Möglichkeit, das nochmal so als rhetorische Frage zum Beispiel nachzuschicken. Ja, würde ich so sagen, überleg dir doch gerne mal, wie du dazu stehst, wie du das für dich einschätzt. Dafür lasse ich dir mal kurz Zeit und das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, auch ein paar Amps sind überhaupt kein Problem. Es kann nur passieren und bei vielen Menschen merke ich das eben gerade, wenn sie erstmal anfangen und nervös sind. Das passiert eher tatsächlich vor Publikum als jetzt in einem Podcast, dass sie dann so wirklich, dass es so überhand nimmt, dass das Zuhören anstrengend wird und dann kannst du die Zuhörenden schon verlieren, bevor die Amps bei dir nachlassen. Und das ist einfach schade.
Okay.
Haben wir sonst noch Fragen? Da drüben.
Hi, mich würde einmal interessieren, wodurch die Begeisterung für die Rhetorik bei dir entfacht wurde. Gab es da irgendwie einen Vorfall oder einen Moment?
Da gab es einen Vorfall, ja. Nee, tatsächlich keinen Vorfall, sondern ja, es kommt aus der eigenen Unzulänglichkeit. Also das beste Beispiel, dass man Rhetorik lernen kann, bin ich, glaube ich, selber, weil ich war ein enorm schüchternes Kind oder Jugendlicher. Also nee, ich war eigentlich ein sehr aus mir herausgehendes Kind und wurde dann aber auch so diese typischen Sätze, ah, das macht man nicht, das ist aber jetzt peinlich, lass das, so wurde ich erzogen. Habe mir das ziemlich stark abgewöhnt, es ging sogar so weit, dass ich irgendwann gestottert habe aus Schüchternheit und deswegen angefangen habe, mich mit Rhetorik, Kommunikation zu beschäftigen, weil ich dachte, wenn ich weiß, wie es geht, fällt es mir leichter, es überhaupt zu tun. Und so habe ich tatsächlich mal mit 15 angefangen, mich mit Rhetorik zu beschäftigen. Das heißt, das mache ich jetzt auch schon 30 Jahre mit dem Thema irgendwie. Ja, begleitet mich, ist so mein Herzensthema, womit ich einfach mir selbst geholfen habe. Ja, und so kam das eigentlich aus der eigenen Unzulänglichkeit. Von daher bin ich das beste Beispiel, dass man es wirklich lernen kann. Klar tun sich Menschen, die extrovertiert sind, immer leichter damit, weil sie einfach sich viel mehr auf Situationen einlassen, in denen man lernt und sich weiterentwickelt. Aber jeder kann sich verbessern. Das auf jeden Fall, das habe ich selbst so für mich gelernt.
Schade, ich habe jetzt so ein bisschen gehofft, dass so eine Origin-Story kommt, wie du warst mal im Flugzeug und jemand hat gesagt, ist hier ein Rhetoriktrainer anwesend? Und dann hast du dir gedacht, okay, das passiert mir kein zweites Mal. Schade. Also dann würde ich sagen, einen großen Applaus für Oliver.
Ja, danke schön.
Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.